Willkommen zum letzten Vortrag des Tages. Es geht hierbei nicht um Linux, sondern tatsächlich um FreeBSD. Und der Benedikt wird uns jetzt ein bisschen was nicht nur zur Technik, sondern auch zur Community erzählen.
Okay. Also vielen Dank für die kleine Vorrede und die Einleitung. Ja, herzlich willkommen. Bin eigentlich Wiederholungstäter bei den Linux-Tagen mit anderen Vorträgen, aber dieses Jahr hatte ich mir mal anhand des Themas, es ist deine Community, gedacht, erzählst du mal ein bisschen was über FreeBSD, weil es nicht nur immer noch so ein bisschen Randthema oder Nischenthema ist, aber das Interesse trotzdem da ist bei den Leuten. Das sieht man jetzt auch am Publikum, dass jetzt hier überhaupt jemand sitzt. Und dass man einfach auch mal das Projekt so ein bisschen vorstellt. Wir hatten ja heute vor zwei Blöcken schon einen Vortrag, das war ganz gut als Einleitung und ich will das jetzt Ganze mehr oder weniger so ein bisschen ergänzen oder anreichern mit, also ich habe den Talk so aufgeteilt, halb Technik, wie schon angekündigt, dass man so ein bisschen weiß, ja, was sind so die aktuellen Entwicklungen, was machen wir, an was arbeiten wir gerade, und der zweite Teil ist so ein bisschen der Community-Aspekt, was machen wir in dem Bereich. Ja, wie sieht die Community-Arbeit aus? Was für Aktionen machen wir da als Projekt selbst und auch dann als Foundation, als FreeBSD-Stiftung? Das ist so ein kleiner Überblick, über was ich reden möchte. Wie gesagt, das Projekt erstmal so ein bisschen vorstellen. Da ist auch viel Technik dabei für die Leute, die das interessiert. Und dann eben der Community-Aspekt, die Foundation, wie spielt das Ganze so ein bisschen mit da rein, wie hängen die da mit zusammen, und am Schluss noch so eine kleine Zusammenfassung, also relativ übersichtlich. Ja, wie schon angekündigt, das FreeBSD-Projekt, hat man ja vorhin in dem Vortrag auch schon kurz gehört, ist entstanden so zur grauen Unix-Urzeit. Es gab damals die Computer Systems Research, die CSRG Group an der University of Berkeley in Kalifornien. Und die haben sich sehr stark mit diesem ursprünglichen Kernicam und Ritchie-Kernel angenommen und haben da quasi ihren eigenen Stempel drauf oder haben halt Forschung betrieben, und daraus sind viele Sachen entstanden, die wir heute schon kennen oder mittlerweile als gegeben hinnehmen. Das Schönste ist eigentlich der VI von Bill Joy. Da gibt es die Urban Legend, dass der VI entstanden ist, als Bill Joy alte Wiederholungen von Star Trek gesehen hat, was wahrscheinlich vieles erklärt. Viele Sachen, die heute immer noch verwendet werden, Job Control, dass man Control-Z drücken kann und seine Jobs in den Hintergrund versetzt, oder das Unix Fast File System von Kirk McCusick, der immer noch aktiv ist in unserem Projekt, der auch in der FreeBSD Foundation aktiv ist und das UFS weiterentwickelt. Die Socket API, natürlich BSD, der TCP-IP-Stack, der in viele andere Systeme, teilweise auch Windows 95 bis 98, XP war, glaube ich, der letzte Stack. Dann haben sie bei Vista einen eigenen Stack probiert. Der hatte dann so Effekte, wenn man die Lautstärke bei seinem Audio verdreht hat, sind die Pakete maßgeblich gedroppt worden. Das war ein ganz komischer Seiteneffekt. Also dieser TCP-IP-Stack ist sehr, sehr verbreitet und wird auch weiterhin von uns aktiv weiterentwickelt. Das geht auch so innerhalb der BSD-Community, die NetBSD-Leute, die OpenBSD-Leute. Es gibt bei den Free- oder bei den BSD-Konferenzen immer einen Track, wo quasi über den Kernel gesprochen wird, und da ist auch ein großer Teil der TCP-IP-Stack, und da wird quasi so ein Drei-Fenster aufgemacht, wo quasi der OpenBSD-Stack gezeigt wird, der FreeBSD-Stack und der NetBSD-Stack, und dann wird quasi runtergescrollt und dann sieht man, ah, die Teile sind noch gleich geblieben, hier ist ein großer Abschnitt neu geschrieben worden. Also es ist sehr interessant, wer sich so für diese TCP-IP-Geschichten interessiert, das ist alles da hergekommen. Dann in den 1980ern, also das ist alles ein sehr universitäres Projekt, da haben halt Leute ihre Abschlussarbeit rausgeschrieben und sind dann in die freie Wirtschaft gegangen. Bill Joy ist ja dann mit als Firmengründer zu Sun Microsystems gegangen. Dann irgendwann hieß es dann, ja, es gab dann regelmäßige Releases auf damals noch großen Tape-Libraries oder auf Tapes. Und das Ding ist eigentlich immer so frei rumgehandelt worden. Das heißt, jeder, der das haben wollte, bekam das eigentlich, ohne groß was in Anführungszeichen, bezahlen zu müssen. Und das war eben diese Software Distribution, also ein komplettes System. Irgendwann hat dann die University of California in Berkeley gesagt, wir sind eigentlich eine Universität und keine Softwarefabrik. Wir haben da unheimlich viele Supportanfragen immer. Es geht uns jetzt langsam so ein bisschen von dem eigentlichen Lehrbetrieb ab. Könnt ihr das jetzt so ein bisschen rausnehmen aus diesem universitären Betrieb? Und das wurde dann gemacht. Da gab es dann quasi mehr oder weniger eine letzte Release. Und aus der haben sich dann quasi 1995 zuerst die NetBSD-Leute, dann die FreeBSD-Leute und die OpenBSD-Leute ein paar Monate oder Jahre später, ja, Monate waren es, rausgeentwickelt. Und das ist quasi so dieser Ursprung. Diese drei Projekte sind auch heute noch aktiv und tauschen auch fleißig Code untereinander aus. Also das ist nicht so eine große Rivalität, sondern das ist weiterhin, jeder macht so sein eigenes Ding. Die NetBSD-Leute konzentrieren sich stark auf diese Portierbarkeit von Unix, also vom Toaster bis zum Mainframe kann man sein NetBSD drauf betreiben. Die OpenBSD-Leute sind teilweise sehr paranoid, aber auch sehr rigide, was die Sicherheit des Codes angeht und die Klarheit des Codes und der Implementierung. Und die FreeBSD-Leute haben sich eigentlich mehr oder weniger darauf spezialisiert, dieses System benutzbar zu machen, dass die Leute das auf ihren Standardsystemen wie so einem 386er oder auf einem 64-Bit-System benutzen kann. Und da spielen natürlich auch Sachen wie Security mit und solche Geschichten. Also es geht bei uns auch nicht flöten, aber das sind so die einzelnen Fokusse, die da entstanden sind. Jetzt kommt die große Feature-Liste. Also ich hatte eben schon angekündigt, es ist ein komplettes, vollständiges Betriebssystem. Es ist nicht nur ein Kernel, wo dann verschiedene Distributoren irgendwelche Userlands drumherum bauen. Wir entwickeln das Userland mit den Libraries, mit dem System aufrufen. Alles spielt zusammen, alles ist ein kohärentes System. Es gibt die Hauptarchitektur ist weiterhin die Intel und AMD CPUs und natürlich 32-Bit-Systeme. In den letzten Jahren vielleicht nicht mehr so stark, weil halt die Systeme langsam aber sicher irgendwann aussterben werden. Dann gab es in den letzten paar Jahren so einen großen Drang auch im Embedded-Bereich. Also wir haben auf ARM einen relativ großen Entwicklungsstrang mittlerweile, wo viele Embedded-Boards, die BeagleBones, die Raspberry Pis dieser Welt, all diese schönen kleinen Embedded Boards, die uns auch so ein bisschen die Arbeit abnehmen, im Heimbereich zum Beispiel, darauf kann man auch seinen FreeBSD laufen lassen. RISC-V sagte einem wahrscheinlich noch nicht so viel, es ist eine Neuentwicklungsstrategie oder eine Neuentwicklungsrichtung, wie man diesen RISC-Chip oder diese RISC-Architektur weiter vorantreiben soll. Und da tun wir auch gerade sehr viel entwickeln oder mit dran arbeiten, dass es dafür auch eine Portierung gibt. Dann gibt es über knapp 25.000 Ports. Das sind die Anwendungen, das ist das Ubuntu, das ist das Firefox, nicht das Ubuntu, das wäre ein bisschen zu viel. Das ist mein Firefox, das ist mein KDE, das ist mein GNOME, das ist meine Library zum Komprimieren. Also da ist alles drin, was ich so brauche, um mir meinen Unix-Alltag oder meine Anwendungssoftware zu verwenden, alles was ich brauche, meine Entwicklungsumgebung, alle möglichen Tools und Utilities. Und diese Portsammlung wächst einfach, weil halt immer mehr Software rauskommt und die natürlich auch in der FreeBSD gerne verwendet werden soll. Die sind teilweise, wenn ich den Leuten zeige, oh schaut mal hier, es gibt so eine Webseite freshports.org, das ist so wie Freshmeat früher, da hat man dann immer geguckt, was gibt es denn Neues und für neue Features. Und da sind die Leute, wenn ich denen das zeige, immer sehr erstaunt, oh ihr habt eine aktuelle Version von KDE und oh ihr habt die neueste Version von Firefox. Ja, natürlich, weil wir halt da auch sehr hinterher sind, weil wir selber Nutzer sind und auch teilweise diese Anwendungen für uns portierbar machen müssen oder wollen. Das ist teilweise sehr einfach, teilweise sind da auch sehr viele Sachen hardcodiert, also zum Beispiel ein Compiler mit einem bestimmten Pfad, den gibt es so unter dem BSD typischerweise nicht. Also das ist dann dieser Portierungsaufwand, den man dann machen muss. Dann gibt es ein FreeBSD-Handbuch, das wurde vorhin schon gelobt, vielen Dank. Ich arbeite da selber dran mit. Ich weiß, wer die Würste macht, der isst selber keine. Aber das Handbuch ist immer noch das Ding, wo die Leute sagen, wow, das ist ein tolles Dokument. Da kann man nicht nur nachlesen, wie die Sachen funktionieren, sondern auch teilweise, wo sie herkommen und warum sie funktionieren, so ein bisschen historisch. Dann haben wir eine FAQ, dann haben wir Manpages. In den Manpages sind vielerteils auch Beispiele drin, also es gibt immer so einen Abschnitt Examples, wo ich dann nachlesen kann, ja, wie funktioniert denn jetzt dieses Tool, welche 3, 4, 5 Kommandoparameter muss ich denn da übergeben, um einen bestimmten Zweck zu erreichen. Also das ist so ein bisschen das, was Neulingen auch gefällt, dass da eine Example-Section drin ist in der Manpage. Und natürlich auch Entwickler-Dokumentationen, wie der Scheduler funktioniert und solche Geschichten, die ist teilweise etwas alt. Da würde ich eher auf die Konferenzpaper verweisen, aber wir versuchen das natürlich aktuell und frisch zu halten. Das sind die Entwickler manchmal so ein bisschen dokumentationsfaul. Und all das wird natürlich auch in verschiedene Sprachen übersetzt, je nach Anzahl der Übersetzungsmitglieder. Das Ganze verfügbar ist unter einer sehr unternehmensfreundlichen BSD-Lizenz, die eben aussagt, dass man dem Originalautor weiterhin Tribut zollen soll, also der den Software geschrieben hat und nicht sagen kann, ja, das habe ich geschrieben. Und dass der Code eben auf eigene Gefahr mehr oder weniger verbreitet wird. Und dass man eben diese in der GPL vorhandene, ich sag mal, ja, virusartige Verbreitung nicht hat. Das ist jetzt vorsichtig ausgedrückt, da gibt es sofort immer Gegenstimmen. Aber viele Unternehmen mögen diese Lizenz, weil sie eben sagen, ja, wir müssen nicht unseren gesamten Code wieder veröffentlichen, wenn wir diese Lizenz einsetzen. Wir haben zum Beispiel so einen bestimmten Teil, den wir nicht veröffentlichen wollen, weil da die Konkurrenz vielleicht Interesse hätte und dann uns mehr oder weniger aus dem Geschäft bringt. Oder das ist unsere geheime Soße, die wir halt intern im Haus behalten wollen, aber der Rest des Systems oder unserer Weiterentwicklung an dem System können wir gerne wieder dem Projekt zur Verfügung stellen, was auch anderen dann wieder hilft. Da habe ich nachher auch eine Folie dazu. D-Trace und OpenZFS haben wir integriert von den Illumos-Leuten. Das ist eigentlich eine sehr schöne Kooperation, die hoffentlich nicht an diesen zwei Komponenten enden wird. D-Trace, da könnten wir eigentlich auch selber einen Vortrag wieder dazu halten, vielleicht nächstes Jahr. Und OpenZFS, das hatte ich dieses Wochenende schon öfter gehört, weil es da natürlich immer so ein bisschen Knatsch gab, auch in den letzten Tagen mit Ubuntu, dass sie es integriert haben und Lizenz, wie funktioniert das zusammen? Das ist bei uns, da habe ich auch gleich eine Folie noch dazu, kein Problem, wir haben OpenZFS schon seit mehreren Jahren und benutzen es auch sehr stark. Es hat mehr oder weniger unser Projekt nochmal so einen ganz neuen Schub gegeben. Wir sind jetzt in die ganzen Embedded oder in die NAS-Bereiche reingekommen, wo wir früher mehr oder weniger so Nischendasein gefristet haben. Und ZFS ist halt da in diesem Storage-Bereich sehr, sehr hip und angesagt, was auch verständlich ist. Und wir sind da mehr oder weniger in eine ziemliche Nische reingerutscht, auch durch diese BSD-Lizenz natürlich. Dann hatten wir vor einer langen Zeit, als der Switch kam von GCC GPL Version 2 auf 3, haben wir gesagt, das gefällt uns nicht so ganz. Es ist ziemlich kritisch, wenn wir die nächsten Compiler-Versionen, ich glaube die letzte unter der GPL V2 ist die 4.2.1, was schon sehr, sehr alt ist. Und das ist quasi unsere letzte GCC-Version, die wir noch einsetzen. Wir haben dann teilweise manche Entwickler gefragt, ja, könnt ihr diesen einen Fix im GCC vielleicht noch unter einer BSD-Lizenz neu veröffentlichen, dass wir den auch benutzen können. Aber irgendwo war dann halt mal Schicht im Schacht und dann ging es irgendwie nicht mehr weiter. Und dann haben wir gesagt, ja, was gibt es denn noch für alternative Compiler? Und dann sind wir auf den LLVM, das Low-Level Virtual Machine, gekommen. Da gibt es Clang, das ist ja ein Teil-Compiler da drin. LLVM ist ja ein viel größeres Projekt noch. Also wir können unser komplettes Basissystem und den Kernel vollständig GCC-los bauen. Da laufen dann einfach Clang++ oder Clang-Prozesse los. Und das hat mehrere Jahre gedauert, aber wir können mittlerweile unser komplettes Userland und den Kernel mit Clang und GCC bauen. Das ist immer noch Entwicklung. Wir sind jetzt gerade dabei, LD, den Linker, zu portieren, dass wir irgendwann mal eines schönen, fernen Tages ein komplettes GCC-freies Userland haben. Das ist schon eine Frage, ja. Das ist der, ist das LDD oder heißt der LD? Das ist auch von LLVM. Die haben auch einen Linker mittlerweile. Ja. Da sind wir teilweise nicht nur diejenigen, die das importieren, sondern wir melden natürlich auch Fehler zurück, weil wir natürlich auch ein komplettes Betriebssystem haben, das dann laufen soll. Es gibt natürlich weiterhin GCC in der Ports Collection. Also wer einen höheren GCC einsetzen will, kann den da, der wird teilweise auch als Abhängigkeit mit installiert. Aber für das reine Basissystem kann man mit LLVM schon eine ganze Menge machen. Es gibt einige Ports, die sträuben sich so ein bisschen gegen LLVM, aber das ist dann Frage der Portierung oder dass man da sich noch mal ein bisschen dran setzt. Also das ist eigentlich ein sehr schönes Ergebnis, dass wir da sozusagen so ein bisschen von dem GCC weggekommen sind. Und natürlich GCC durch diese LLVM Bewegung hat sich natürlich auch so ein bisschen gebessert in der, sagen wir mal, in der Fehlerausgabe. Also da ist immer so ein Geben und Nehmen, ne? Konkurrenz belebt das Geschäft. Wir beobachten das aber weiterhin, aber für uns ist halt die Lizenz an der Stelle so ein bisschen das Killer-Kriterium. Ja. Ja. Wir benutzen 11. Also das ist wie gehabt, ganz normal. Ja, genau. Ja, wie man es kennt, ja. Wir haben eine Emulationsschicht, die nennen wir den Linuxulator. Der macht im Prinzip nichts anderes, als nimmt die Linux-System-Calls und schreibt die auf BSD-System-Calls um, was dazu führt, dass wir teilweise manche Binaries, nicht alle, das ist mit Vorsicht zu genießen, dass die Binaries unter Linux, die wir von Linux importieren, dass die teilweise schneller laufen unter BSD als unter Linux selbst. Das ist aber nicht immer so, also das ist kein Boost, den man jetzt immer erwarten kann, sondern das ist einfach so ein Effekt manchmal. Also der typische Test ist immer, Quake 3 läuft oder Quake läuft. Oh, wow, es geht. Ja, wunderbar. Und was bringt uns das jetzt als Betriebssystemgruppe? Ah, gut, wir haben es einfach portiert und es geht und das war so unser Test. Okay, macht ihr mal. Also Linuxulator, der erlaubt uns quasi Linux-Binaries, so wie sie von Linux kommen, direkt bei uns laufen zu lassen. Das eröffnet uns dann so Sachen, dass plötzlich bei uns Skype 64-Bit läuft. Das ist, oder dass zum Beispiel auch für die Gamer diese ganzen Steam-Community-Sachen laufen. Das ist teilweise noch ein bisschen absturzgefährdet, aber es gibt Leute, die das benutzen. Und dann gibt es natürlich als Projekt, was man so nach außen gibt, ein Wiki, ein Forum, Bugzilla, das haben wir vor ein paar Jahren umgestellt. Wir sind lange noch auf NATS gelaufen, GNATS. Das war für viele so, ja, es gibt nur einen Bugtracker. Aber wir haben dann auch irgendwann mal gesagt, ja, wir wollen auf einen neuen Bugtracker gehen, weil das auch viele User auch kennen und haben wollen. Und wir haben natürlich auch die alten Bugs nicht wegschmeißen wollen, die sind ja immer noch valide. Und dann haben wir eine größere Portierung gemacht und alle alten Bugs aus diesem System rausgenommen und importiert in Bugzilla. Manche sind teilweise schon 16 Jahre alt, vielleicht hätte man manche Bugs wirklich unter den Tisch fallen lassen sollen. Aber das so sind wir halt, dass wir halt trotzdem, wenn wir migrieren, dass wir alles mitnehmen. Fabricator kennt das hier, das ist vielleicht noch nicht so bekannt. Das ist ein Code-Review-Tool. Ich kann das mal gerade mal aufrufen. Code Review kam so ein bisschen aus dem Wunsch heraus, ja, wir kriegen eine ganze Menge Patche, aber es ist schwierig, die zu reviewen und auch zumindest auf einer Mailingliste zu reviewen. Und das ist quasi so ein System, wo man das machen kann in einem Web. Ich kann jetzt zum Beispiel hier sagen, hier gibt es irgendeine Anfrage, wir wollen hier irgendeine Manpage zum Bild hinzufügen. Und ich sehe jetzt hier quasi den Patch an sich. Links die alte Version und rechts die neue. Und jetzt kann ich quasi die Zeile anklicken und sagen, jetzt kann ich einen Kommentar einfügen. Ne? Und dieser Kommentar, ich mache es jetzt natürlich nicht, der geht an alle diese Leute, die diesen Bug subscribed haben. Und dann kriegen die Nachricht und dann sagen die, oh, natürlich, die Anmerkung ist gut oder die Anmerkung ist schlecht. Und dann gibt es halt so ein bisschen Diskussion hin und her. Aber meistens wird dieser Originalpatch von der Qualität her besser, als er ursprünglich eingereicht wurde, weil eben mehrere Leute den reviewen und durch so ein Webinterface relativ einfach darüber sich austauschen können, als wenn man das jetzt mit einer Mailingliste machen würde. So, gehen wir jetzt zurück hier zu dem Medienbruch hier. Komm schon. Also das ist Fabricator. Der ist auch noch relativ jung, aber der ist eigentlich eingeschlagen wie eine Bombe. Irgendein Entwickler hat das mal vorgeschlagen, benutzt doch Fabricator und hat das so ein bisschen erklärt, wie das so funktioniert. Und alle haben dann wirklich gesagt, wow, das ist toll, das benutzen wir weiterhin. Und mittlerweile haben wir Fabricator auch für Externe geöffnet. Also man kann sich da registrieren mit seiner E-Mail-Adresse und dann kann man selber als User da Einreichungen machen oder Patche vorschlagen oder Leute zum Reviewen einladen. Jenkins haben wir auch, das ist mittlerweile auch recht groß geworden. Das ist quasi Continuous Integration, da bauen unsere verschiedenen Architekturen, unsere verschiedenen Bildzweige durch und natürlich so das Klassische, die Mailinglisten und IRC-Channel ohne Ende für verschiedene einzelne Themen. Also das ist so typisch, was man so von einem Open-Source-Projekt erkennt. Das ist jetzt die OpenZFS-Folie. Irgendwann im April hatte mal ein bis dato unbekannter Einreicher, Pavel Jakub Davidek, auf der Mailinglist geschrieben, hallo, ich habe hier die OpenZFS, oder damals noch nicht OpenZFS, ZFS von San Solaris damals noch portiert auf FreeBSD und hatte so eine kleine Anleitung mitgeschickt, was man denn mit diesem System alles machen konnte. Also Snapshots und Klone und all diese Sachen. Und viele von uns, auch ich, habe das gelesen und gesagt, wow, das kann man mit einem Dateisystem machen. Extrem interessant und viele sind dann auch da aufgesprungen und haben ihm dann geholfen, die letzten Portierungsschritte noch zu machen, die noch übrig waren und haben dann das System über die Jahre stabilisiert, dass es auch sozusagen nicht nur abstürzt. Und ZFS ist eigentlich das System, was wir mittlerweile sehr stark propagieren für unser Basissystem. Man kann immer noch im Installer auswählen, ob man UFS nehmen will oder ZFS. Aber wir pushen ZFS ziemlich stark, weil wir uns da sehr sicher sind und auch mit den Ulimus-Leuten, die dann das, oder mit den OpenZFS-Leuten, die das Projekt, nachdem Oracle es dann geschluckt hat, übernommen haben. Mit denen sind wir eigentlich immer sehr stark im Austausch und tracken die aktuelle Version sehr stark. Wir liefern auch Bugfixes zurück und wir sind eigentlich mit den Entwicklern mehr oder weniger auf einer Wellenlänge, weil wir sehen, das ist ein sehr interessantes System und wir wollen auch weiter an der Entwicklung arbeiten. Wir nehmen teilweise an den OpenZFS Developer Summits teil und wollen das eben so weiterentwickeln, dass es auch in Zukunft ein Dateisystem ist, was viele Leute einsetzen wollen. Daraus sind viele Schwesterprojekte auch entstanden. FreeNAS zum Beispiel hat das ZFS adoptiert, mehr oder weniger. NAS for Free ist auch eine Abwandlung. PCBSD ist auch einen eigenen Vortrag wert. Das ist quasi, man stellt sich vor, ein Desktop mit ZFS. Und ich kann dann zum Beispiel sagen, durch diese Snapshot-Funktionalität gehe ich jetzt mal 2 Wochen zurück und hole mir die Dokumente, die ich damals gelöscht habe. Oder ich sage, ich installiere ein neues Paket, ich weiß aber nicht, ob das funktioniert oder ob das irgendwie crasht oder so, oder wenn ich ein System-Update mache. Die machen das so, die machen vorher einen Snapshot und dann wird das eingespielt, entweder das System-Update oder das neue Paket. Und wenn das schief geht, dann können sie einfach den vorherigen Stand zurückrollen. Und wenn ich eine wichtige Systemdatei zerschossen habe, kann ich das in meinem Bootloader auswählen und sagen, ach, hier, letztes Datum vom Snapshot ist der und der, vor 2 Stunden vielleicht. Dann springe ich dahin zurück und muss nicht neu installieren, sondern habe diese ganzen Systemfunktionalitäten vor dem Update wieder, so wie ich sie hatte. Und man kann natürlich bestimmen, wie oft der Snapshot passieren soll, alle 5 Minuten, jede Stunde oder wann auch immer. Und das ist in PCBSD sehr, sehr schön in eine GUI integriert. Und das kann ich eigentlich jedem nur ans Herz legen, der gerne mal mit einer FreeBSD-GUI arbeiten will. Boot-Environment ist auch eine schöne Sache. Es gibt immer mal wieder Probleme, wenn man von einer Major-Version auf die nächste springt. Nicht nur bei FreeBSD, teilweise gibt es dann auch bei Linux-Distributionen ein Problem. Boot-Environments ermöglichen mir, dass ich von einer Boot-Umgebung, das heißt mein Root, mein etc, mein User, kann ich in einem Art Snapshot ablegen. Und wenn mir das irgendwie schief laufen sollte, das ist so ähnlich wie bei den Paket-Updates, dann kann ich das im Bootloader auswählen. Oh, ich habe jetzt plötzlich eine defekte Version, dann springe ich zu der vorherigen Version vor dem Update zurück. Oder ich lasse mehrere verschiedene Entwicklungsversionen laufen. Das heißt, ich kann hier einen Current laufen lassen und kann beim nächsten Boot entscheiden, er soll einen Stable booten. Also das ist für Entwickler sehr interessant, die zwischen verschiedenen Versionen hin und her springen wollen. Das ermöglichen die Boot-Environments. Dann gab es immer die Frage, ja, ihr könnt jetzt von ZFS booten, aber Oracle hat ja die letzte Version, wo ZFS verschlüsselt ist, nicht mehr rausgegeben und wir müssen jetzt quasi unsere eigene Verschlüsselung reinmachen. Das ist das Geli. Das Geli nutzt sehr stark Hardware-Beschleunigung, also wenn ich so eine Kryptokarte drin habe oder meine Prozessor diese bestimmten Verschlüsselungs-Extensions hat, dann kann das Geli das nutzen und ich brauche keine unverschlüsselte Boot-Partition, um diesen Boot-Schlüssel zu hinterlegen, sondern unser Bootloader ist seit letzter Woche brandaktuell in der Lage, diese Partitionen zu lesen. Das heißt, ich kann ein komplettes Root an ZFS verschlüsselt ablegen, ohne dass mir das irgendwie eine Boot-Partition offen lässt, wo der Schlüssel dann unverschlüsselt drin liegt. Und, ja. Der Bootloader ist in der Lage, diese Partition zu lesen, wo dieser Schlüssel drin liegt. Also der hat diese Krypto-Algorithmen drin. Und dann liest er diesen Boot-Record und merkt, aha, das ist verschlüsselt und an der Stelle liegt mein Einstiegspunkt im ZFS und dann fängt er an zu booten. Ja. Ja, es wird natürlich nach dem Schlüssel gefragt, den muss ich natürlich eingeben, aber die Lösungen vorher waren so, dass sich der Schlüssel quasi immer... Also ich hatte mein ZFS und ich hatte immer eine unverschlüsselte Boot-Partition nebendran liegen. Die war nicht groß, aber da lag halt das alles unverschlüsselt drin. Ja, viele von unseren Entwicklern, die sind halt aus USA, wenn da am Flughafen mal der Laptop geöffnet werden muss, dann viele machen das so, die haben dann eine SSD dabei mit einem Windows drauf, eine Basisinstallation und tauschen nur die SSD aus. Und wenn dann der Security-Mensch dann da reinschaut, dann sieht er halt die Windows-Partition und lässt dich durchgehen. Schade, schade. Weil bei denen halt auch FreeBSD genauso unbekannt ist wie andernorts. Das habe ich schon geschrieben, dass wir die OpenZFS-Entwicklung sehr stark mitverfolgen und auch uns beteiligen. Und bei vielen FreeBSD-Systemen einfach die ETCFS-Tab mittlerweile leer ist, weil das ZFS ja in der Lage ist, alle seine Konfigurationsinformationen in dem Volume selbst zu speichern und sich daran hochzuziehen. Man kann natürlich auch die Pools exportieren auf andere Systeme und dann hat man genau sein System wieder, wie es gehabt ist, entweder als Backup-System oder als Standby. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Feature und da sind wir eigentlich sehr stark auf diesen ZFS-Zug aufgesprungen. Das gibt es auch alles, also NFS V4 mit ACLs. Wir haben nicht so viel Unterstützung für die Linux-Dateisysteme, also wir haben X2 auf jeden Fall, lesend und schreibend. X3, da entwickelt gerade einer dran rum, dass das einigermaßen portierbar ist. Die meisten behelfen sich dann mit einem Samba-Share, wenn sie irgendwelchen Datentransfer haben müssen. Ja, genau, also genau, wenn ich ein reines ZFS-System mache, dann ist die leer, aber ich kann natürlich auch sagen, hier mounte mir den NFS-Share, dann brauche ich dann natürlich den FS-Tab-Eintrag auf jeden Fall. Wir haben einen Automounter, der auch so ähnlich ist wie der Solaris-Automounter. Da muss man, glaube ich, auch nur so einen Eintrag Auto eintragen und dann erkennt er die automatisch. Ich habe den selber noch nicht ausprobiert. Das war eine Entwicklung, die Foundation gesponsert hat. Aber der soll dann auch die USB-Sticks erkennen und die dann automatisch einhängen. NTFS haben wir nicht schreibenden Support, weil wir da sagen, ja, ist nicht unser Fokus. Wir haben natürlich Windows-User, aber wir können NTFS lesen, dieser NTFS 3G oder wie das heißt. Das ist drin, das ist in den Ports, das geht über Fuse und das ist auch ein möglicher Unterschied. Also es ist ein eingeschränkter Support, ich würde da kein Produktivsystem drauf laufen lassen, aber um Daten hin und her zu transferieren, ist das allemal möglich. Ja? Okay. Muss man mal. Ja. Genau, nur lesen ist auch kein Problem mehr. Schreiben ist das Problem, weil die interne Struktur ja nicht so klar ist. Ja. Okay. Wahrscheinlich nicht so performant wie. Ja. Das ist halt, ja, man muss sich so ein bisschen mit anderen Systemen ja auch im Netzwerk anfreunden oder nebeneinander koexistieren. Ja. dann haben wir einen großen Fokus auf Virtualisierung und wie man das immer so nennt, Prozessisolation. Wir haben so die typischen Emulatoren und auch Spiele-Emulatoren natürlich drin. Aber da sind so bekannte Vertreter wie VirtualBox. Xen ist ein relativ neuer Port, aber der ist schon relativ stark. Da ist auch jemand von den Xen-Leuten bei uns im Projekt, der das mithilft portieren. Der macht quasi so die Brücke zwischen diesen beiden Projekten. Container, TrueRoot, den gibt es seit 4.4 BSD, also dass ich quasi mein Root-Verzeichnis auf einen anderen Wurzelpfad umlegen kann. Die Jails sind so ein bisschen dann das TrueRoot auf Steroiden. Also die sind quasi dazu da, das ist so als Prozessisolation gedacht. Wir haben auch mittlerweile Jails, die einen eigenen TCP-IP-Stack haben. Das heißt, ich kann in meinem Jail einen IPv6-only-Stack laufen lassen und auf meinem Muttersystem IPv4-only. Das geht zum Beispiel. Deswegen sind wir von dieser Docker-Revolution, da haben wir uns immer so ein bisschen neben dran gestellt und gesagt, ja, was ist da jetzt neu oder wo ist da jetzt die, wir haben das alles schon seit den Jails. Die Jails sind halt ein bisschen nur auf dem, die sind halt nur unter FreeBSD verfügbar oder unter den BSDs an sich, haben aber gegenüber dem Docker eigentlich nicht wirklich einen Nachteil. Also es ist einfach. Ja.
Das heißt, du hast bei Jails sowas, wie du kannst sagen, dass du auch Speicher im Container haben sollst.
Genau, meine Jail soll nur 4 Megabyte oder 4 Gigabyte haben vom Muttersystem und darf auch nur so und so viel I.O. machen oder so und so viel Plattenplatz. Da sage ich dann hier ZFS, erstell mir mal ein Volume oder ein Dataset und da liegt dann mein Jail drauf und damit kann ich halt Virtual Hosts machen oder ein komplettes System mit mehreren verschiedenen Jails betreiben, wo dann unterschiedliche Dienste drin laufen, die auch nicht das System, wenn sie mal geroutet werden, übernehmen. War da noch eine Frage? Ja.
Ist das auch
Das ist immer so ein bisschen daran gelegen, wer da gerade Interesse dran hat und wer da gerade dran arbeitet. Wenn es ein Port ist, dann würde ich das mal so sehen, dass es da jemanden gibt, der das haben möchte und auch nutzt. Und der entwickelt dann den Port oder hält den aktuell. Inwieweit da ein Anwendungsfall ist oder wie viele User es da gibt, das weiß ich jetzt nicht. Also das ist, glaube ich, auch nicht so der. Bei Qemo ist es interessant, dass wir das teilweise benutzen, um Spark64-Pakete zur Verfügung zu stellen. Das ist halt aus der Not herausgeboren, dass wir keine andere Portierung haben in der Hinsicht, aber Leute halt trotzdem die Pakete haben möchten. Und deswegen benutzen wir das Qemo quasi als Cross-Compiler. Ja. Die NetBase-Leute schmunzeln immer so ein bisschen, ja, die kompilieren ja. Hyper-V-Support, da sagen immer, oh, ihr macht mit Microsoft, ihr steckt mit denen unter einer Decke. Microsoft hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr verändert, was Open Source angeht. Interessanterweise und sind auf uns zugekommen und gesagt, hey, habt ihr nicht Interesse, Hyper-V-Support anzubieten als Gast oder auch in unserer Azure-Plattform teilzunehmen? Und wir hatten jetzt teilweise auch Entwickler von denen da, die hatten dann halt ihre Microsoft-Logos auf ihren Präsentationen, aber die waren eigentlich von dem, was sie gesagt haben, sehr, sehr zugänglich und haben auch relativ offen dahergeredet, wie man das eigentlich von denen nicht erwartet hatte. Also da sind wir auch eigentlich interessiert, diese Kooperation weiterzuentwickeln. Microsoft hat auch letztes Jahr, war es glaube ich, den OpenBSD-Leuten, die haben auch eine Foundation, $50.000 gespendet. Das ist kein Kleckerbetrag und wir vermuten, oder das ist so meine Vermutung, dass das so ein bisschen dahin gehen soll, dass irgendwann auch mal SSH unter Windows möglich sein soll, was natürlich auch dann solche Geschichten wie Ansible und so unter Windows laufen lassen kann. Also das sind interessante Entwicklungen an der Stelle. Dann haben wir uns immer so ein bisschen KVM neidisch angeguckt und gemerkt, das ist, wäre doch was, wenn wir auch mal so einen eigenen Hypervisor haben. Und dann gab es mal einen, ja, wie so eine Art Hackathon oder so eine Interessensgruppe und die haben dann gesagt, ja, lass uns einen Hypervisor bauen. Und dann gab es zwei NetApp-Entwickler, die haben gesagt, ja, wir haben da sowas, das ist bei uns ja, so eine Art Abfallprodukt, das wird eigentlich nicht weiterentwickelt, aber hat eigentlich ziemlich viel Potenzial unserer Meinung nach. Und die haben das dann genommen und das ist jetzt der Beehive, der BSD-Hypervisor. Der kann sämtliche Linux-Systeme virtualisieren, die BSDs natürlich auch und Windows seit Oktober letzten Jahres. Und das ist so ein bisschen unsere Plattform, um Virtualisierung zu betreiben. Der mag zwar ein bisschen spartanisch daherkommen, also der hat noch zum Beispiel keine grafische Ausgabe, das muss man alles so ein bisschen mit VNC machen, aber das ist zum Beispiel ein relativ schlanker Hypervisor, der nur wenige Kilobytes verbraucht für sich selbst. Das ist, und der wird natürlich auch aktiv weiterentwickelt, weil es so unser kleiner Hypervisor ist. Dann haben wir relativ viele Netzwerk-Features. Ich will jetzt nicht auf jeden Einzelnen drauf eingehen, um so ein bisschen die Zeit im Auge zu behalten. Also wie gesagt, wir haben diesen Referenz-TCP-IP-Stack, der auch des Öfteren mal wieder für neue Forschung im TCP-IP oder im Netzwerkbereich verwendet wird. Wir haben zum Beispiel Modular TCP Congestion Control Algorithms. Da gab es ein Projekt letztes Jahr, das wir mitgesponsert haben von der Foundation von der University of Swinburne. Die machen da relativ viel. Dann haben wir von der italienischen Universität NetMap vorgestellt bekommen. Wenn man heutzutage sich so ein Netzwerkstack anguckt, dann passiert ja eine ganze Menge und der reicht die Pakete durch eine ganze Menge Schichten durch. Und die haben mit NetMap eigentlich eine Sache gebaut, die gar nicht mehr die Pakete durch den Kernel routet, sondern die quasi das Ganze direkt mit der Hardware verbindet. Und dadurch kann man eine Leitung von 10 Gigabit oder von ja, 20, 40 Gigabit, die jetzt so in den Jahren kommen, ziemlich schnell auslasten und relativ CPU-schlank oder mit wenig CPU-Verbrauch, weil man nicht durch den kompletten Kernel gehen muss, diese Pakete routen oder weiterleiten. IPsec ist standardmäßig aktiviert in Current, das ist noch der Entwicklungszweig, der wird sicher sehr bald gebrancht und auch eine 11 Release, das ist unser aktuellstes Release, der wird dann da verfügbar werden und dann IPsec wird dann auch überall verfügbar sein in unseren offiziellen Releases. Und wir haben eine neue Sendfile-Implementierung. Das ist eine sehr schöne Kooperation von Nginx und einer Firma, die sich Netflix nennt. Manche kennen die wahrscheinlich. Netflix hat die Anforderung, möglichst viel Traffic über ihre Server laufen zu lassen. Da komme ich auch gleich zur nächsten Folie. Netflix ist mit einer von den größten FreeBSD-Nutzern. Die haben auch viele Linux-Server, das will man gar nicht vernachlässigen. Aber viele von dieser Netflix Open Connect, das ist eine separate Appliance, die ist dafür verantwortlich, dass teilweise zu Spitzenzeiten in der USA über 80% oder drei Viertel des Network-Traffics nur Netflix ist, also Leute, die Video-Streaming machen. Und das läuft über diesen FreeBSD, diese Appliance. Und die waren vor 2 Jahren auf einem Developer-Summit in Kanada und haben uns das da vorgestellt. Und wir waren alle sehr, sehr erstaunt, wie viel da mit FreeBSD gemacht wird. Und die brauchen halt solche Anforderungen, dass die sehr viel schnelle Netzwerkpakete über die Leitung schießen können. Und das ist quasi aus dieser Kooperation Nginx, weil Nginx als Browser natürlich gleich Interesse hat. Wir haben auch ein paar Nginx-Entwickler bei uns im Projekt. Und Netflix hat dann gesagt, ja, tolle Sache, nehmen wir und wir kooperieren mit euch. Und FreeBSD hat diese Änderung auch bekommen. Und das ist eigentlich so eine schöne Kooperation von Industrie und der Open-Source-Welt. WhatsApp wird vielen ein Begriff sein. Jan Kohm, der dann nach einem Jahr, nachdem er WhatsApp von Facebook übernommen wurde, hat dann der Foundation netterweise $1 Million gespendet für das, dass er damit eigentlich sein Projekt hochgezogen hat. Er hat alles auf FreeBSD-Servern, weil er es von der Universität, wo er studiert hat, her so kannte. Die EMCs, die Juniper, JunoS, basiert alles auf FreeBSD, die NetApps, natürlich für die ganzen Storage-Lösungen. Scale Engine ist ein großer kanadischer Streaming-Provider, der viele Videos über die Leitung schiebt und der benutzt defaultmäßig sehr stark ZFS und hat sehr viele FreeBSD-Server. So, das war jetzt so die Technik. Vielleicht mache ich da mal eine kurze Frageunterbrechung, wenn es da schon irgendwas gibt. Ich weiß, es war sehr viel und sehr viele unterschiedliche Sachen. Allein zu diesen einzelnen Themen könnte man viele Sachen oder viele Vorträge halten. Wird auch gemacht auf den BSD-Konferenzen, aber das ist wahrscheinlich dann sehr, sehr spezifisch. Ja. Das ist die Frage nach dem Init-System. Wir benutzen weiterhin ein Systemd-freies System und werden auch nichts auf die Schiene aufspringen. Wir haben weiterhin ein Init-D mit rc.d-Skripten. Und es gibt natürlich jetzt auch in der Hinsicht Entwicklungen, wo die Leute sagen, ja, wollt ihr nicht irgendwie von Mac dieses, libd-launch.d übernehmen? Ja, und dann gab es 2 andere Forks, die auch gesagt, ja, wir können sowas ähnliches wie fork.d oder launch.d, das kann noch 2, 3 Features mehr. Und jetzt haben wir 3 verschiedene Implementierungen, jetzt haben wir fast zu viel Auswahl. Da wird es irgendwann mal jemanden geben, der sagt, ja, wir nehmen jetzt Lösung A statt B oder C. Aber das ist alles nicht systemd. Das ist sehr, wir haben auch viele Leute, die sagen, ah, ihr habt noch kein systemd, wir gehen gerne auf FreeBSD deswegen. Also das ist weiterhin das bekannte Init-System, wie man es kennt von früher. Ich weiß nicht, haben die NetBSD-Leute da irgendwie Ambitionen? Ja. Richtig, ja. Ja, das ist aus einer Wurzel entstanden. Und schön ist natürlich an diesen neuen Launch-D-Sachen, dass die Dienste erst gestartet werden, wenn ich zum Beispiel ein Kabel von einem Netzwerk reinschiebe oder dass dann bestimmte Prozesse auch parallel gestartet werden beim Hochfahren. Das sind natürlich schöne Features, die wir auch irgendwie haben möchten. Es ist halt einfach die Frage, wer das dann irgendwann mal umsetzt. Ja, das sind alles... Ja. Das sind viele schöne Ideen, auch in Systemd drin, keine Frage. Aber wir sind halt so ein bisschen von diesem Umfang, wie viel das beinhaltet, abgeschreckt. Du brauchst nicht, das ist nochmal eine relativ starke Idee, weil das ist ja halt explizit auch so Kernel-Features aus Namespaces und so weiter und so fort. Und das zu portieren auf den glaube ich, wird spannend. Ja, die OpenBSD-Leute hatten letztes Jahr im Google Summer of Code ein Projekt, wo sie sagen, ja, mach doch mal so einen Kompatibilitätslayer da rein. Der Student ist aber nicht fertig geworden. Das ist immer schwierig mit den Studenten, weil die halt irgendwann ein bestimmtes Abgabedatum haben. Aber es war mal ein Versuch, das zu machen. Und ja, da wird sicher noch in den nächsten Monaten, Jahren.
Ja. Das heißt,
Ja, bei manchen Hypervisern mehr als bei anderen. Es gibt auch bei Beehive so ein Ding, wo man rechnerübergreifenden Hypervisor hat. Also ich habe hier vielleicht eine Farm von 20 Rechnern oder lass es 100 Rechner sein und die benutzen alle einen Hypervisor und tragen zu diesem Hypervisor bei. Das sind dann so ganz komische Forschungsentwicklungen, aber auch sehr interessant, wenn man so im Hypervisor-Virtualisierungsbereich unterwegs ist. Und es gibt auch unter macOS eine xHive-Portierung, interessanterweise. Also das ist alles sehr, sehr... teilweise tauchen die Leute dann auf bei Developer Summits und erzählen uns davon. Wir haben vorher noch nie was davon gehört und sind selber sehr erstaunt. Aber da sieht man einfach mal, dass es auch sehr forschungsgetrieben ist und aus so einem universitären Umfeld kommt. So, jetzt die Community. Ich habe mir mal so ein paar Zahlen aufgelistet. Was gehört eigentlich zu dieser FreeBSD-Community? Es gibt das FreeBSD-Core-Team, das eigentlich so ein bisschen das Zentralkomitee darstellt. Dann gibt es verschiedene Bits. Also wenn ich jetzt sage, oh, ich will die Dokumentation weiterentwickeln, dann kommt ein Doc-Bit. Wenn man an den Ports arbeitet, bekommt man ein Ports-Bit. Und wenn man eben am Kernsystem oder am Userland arbeitet, dann ist man ein Source-Committer und bekommt ein Source-Bit. Das Schöne ist, wie bei Pokémon, man will natürlich alle sammeln und 3 ist sozusagen das höchste der Gefühle oder man will alle haben, dass die Leute dann sich auch gegenseitig so ein bisschen die Bits dann zuschieben und sagen, ja, ich will auch noch dieses letzte Bit haben. Diese Bits heißen, dass ich in den Tree oder in diesen Bereich einchecken darf und auch da Änderungen machen darf als Entwickler. Dazu komme ich dann auch gleich noch, wie wir so die neuen Leute in die Community aufnehmen. Dann gibt es Contributors, also Leute, die quasi keinen Commit-Bit haben, aber die sozusagen ihre 3-4 Lieblingssoftware aktuell halten und dafür Bugfixes oder Updates in unseren Bug-Tracker einchecken und sagen, hier, das ist die neue Version von Firefox oder die neue Version von libkvm oder lib, keine Ahnung was. Weil es eben deren Lieblingssoftware ist, die nutzen und sind natürlich auch interessiert dran, die weiterhin aktuell zu halten und auch anderen Leuten zur Verfügung zu stellen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch Softwareentwickler, die aus Unternehmen da sind. Wir haben zum Beispiel einen Entwickler bei Intel, der die ganzen Netzwerkkartentreiber-Chips mitentwickelt, weil er natürlich an der Quelle sitzt. Und das ist eigentlich immer eine schöne Kooperation. Auch diese Leute können nicht einfach auftauchen und sagen, gib mir jetzt mal hier so ein Commit-Bit her. Auch diese Leute müssen einen gewissen Prozess durchlaufen und mehr oder weniger in die Community aufgenommen werden, damit die wissen, wie sind so unsere Konventionen und wie arbeiten wir so als Projekt intern. Und dann gibt es natürlich eine große Menge oder eine viel größere Menge an Nutzern und Anwendern. Von den meisten wissen wir eigentlich nichts, gerade von den kommerziellen Anwendern, von denen bekommen wir immer erstmal was mit, wenn was nicht funktioniert. Dann melden sie sich auf einer Mailingliste und dann haben die eine komische oder sehr bekannte Ad-Domain. Und dann merken wir, huch, die benutzen das auch, wo kommt das her? So ist es zum Beispiel mit Sony gegangen, was ich jetzt nicht gezeigt habe. Die PlayStation 3 und die PlayStation 4 benutzen FreeBSD als internes Betriebssystem, ein bisschen abgespeckt. Und die sind zum Beispiel auf einer Mailingliste mal aufgetaucht und gesagt, wir haben da so ein Problem, wir kriegen das nicht alleine hin. Und dann sind uns plötzlich alle die Augen aufgegangen, oh, das kommt daher. Und die nutzen das auch. Und natürlich auch Neulinge und Umsteiger sind gerne willkommen. Also wir sind da nicht diejenigen, die sagen, wer nicht auf FreeBSD oder auf BSD von Anfang an dabei ist, der wird nicht aufgenommen, sondern wir sind da eigentlich recht offen oder sehen uns als recht offene Community an. Wie ist das mit dem Core-Team? Das Core-Team ist so ein bisschen, woran alles hängt oder woran alles dran hängen sollte. Das sind so die neuen Reiter, nicht der Apokalypse, sondern vielleicht so die Fellowship of the Ring. Das sind ganz normale Committer aus dem Projekt und die können weitere Teams einsetzen oder haben schon Teams eingesetzt. Wir haben eigentlich relativ viele andere Teams auch. Ich habe jetzt hier nur mal 2 aufgelistet und die sagen quasi, ihr kümmert euch um einen Teilbereich. Also Security oder Release Engineering oder Documentation Engineering und solche Geschichten. Die legen auch die Richtlinien fest für das Projekt. Das heißt, zum Beispiel gab es vor einem Jahr diese Headterm-Limits, über die haben wir abgestimmt intern im Projekt. Headterm-Limits heißt, wenn ich einen Hut aufhabe, das heißt, ich bin zum Beispiel derjenige, der die Mail-Server betreibt oder der für die interne Infrastruktur zuständig ist, dann soll diese Person nicht länger als 2 Amtszeiten kandidieren, um erstens Burnout zu verhindern und zweitens, dass neue Leute nachwachsen. Das heißt, die nehmen während ihrer Amtszeit jemanden mit auf und die Person bekommt dann alles beigebracht und kann dann später, wenn die andere Person nicht mehr da ist, aufgrund dieses Limits, übernehmen. Das heißt, wenn irgendwann mal jemand wegbricht, der war der Einzige in dieser Position, Das war früher so der Fall. Dann fehlt diese Person einfach. Und deswegen haben wir gesagt, die Personen sollen nicht auf Ewigkeiten diese eine Rolle innehaben, sondern sollen auch die Möglichkeit haben, wieder entweder in andere Rollen zu schlüpfen oder zu sagen, ja, ich habe jetzt Frau und Kind oder ich fange nochmal ein Studium an oder ich gehe in eine andere Firma oder ziehe in ein anderes Land um. Das sollen weiterhin die Möglichkeit haben, das Projekt so zu verlassen, dass es nicht so ein Heulen und Stechen ist am Schluss. Ja. Also die Leute sollen trotzdem die Möglichkeit haben, später wiederzukommen. Da freuen wir uns auch immer. Nach einer Babypause zum Beispiel. Aber wir wollen trotzdem, dass währenddessen diese Person auch ihre Ruhe hat und trotzdem jemand da ist, der dessen Aufgaben oder deren Aufgaben übernimmt. Und das sind diese Term Limits. Das heißt, wir haben auch, es gibt auch manche Leute, die in Core sind, die sagen, ich mache nicht länger als zwei Terms von Core und lassen sich dann quasi beim nächsten Mal nicht mehr wählen. Dazu komme ich dann gleich. Und setzen dann da voraus, dass neue Leute auch wieder nachwachsen können und diese Posten einnehmen. Ja. Bei Core ist es so, dazu habe ich gleich was, da kommt es mehr auf die Wahlen an. Da könnte ich eigentlich jetzt schon drauf hingehen. Wir werden alle 2 Jahre das Core-Team neu wählen oder machen das seit September 2000. Wir sind eigentlich das älteste Open-Source-Projekt, das demokratisch ihr Steering-Committee wählt oder ihre Anführer oder ihre Häuptlinge. Und es ist auch keine einzelne Person, sondern es ist immer eine Menge von 9 Leuten, die das Projekt bestimmen. Das heißt, wenn mir nach 2 Jahren die eine Nase nicht mehr gefällt, dann wähle ich diese Person einfach nicht mehr. Oder wenn die sagt, die hat jetzt eine ganz andere Richtung für das Projekt eingeschlagen, die uns nicht mehr gefällt, oder es sind andere Architekturen jetzt da, auf die wir uns konzentrieren wollen, dann sind das plötzlich wieder andere Personen. Also das ist ein ständiger Wechsel und dadurch halten wir auch so ein bisschen die Community frisch oder bringen auch neue Ideen rein, weil wir eben sagen, ja, wir wollen nicht immer nicht nur die gleichen alten Leute haben, sondern auch viele neue mit im Projekt haben und die auch an dem Projekt bestimmen können, mit zu entscheiden. Die nächste Wahl steht übrigens an demnächst im Juni, also alle Committer, die ein Commit-Bit haben, können an dieser Wahl teilnehmen. Und wie diese Wahl abläuft, habe ich hier mal kurz dargestellt. Also wir kriegen dann so eine E-Mail, ja, demnächst steht wieder eine Wahl an und das Core-Team nennt dann einen Wahlleiter, das ist meistens der Core-Secretary. Core-Secretary darf meistens selber nicht mitwählen oder darf auch nicht mitwählen, weil er eben das Wahlsystem verwaltet, weil er dann sofort Betrug Tür und Tor geöffnet. Und dieser Wahlleiter, der fängt dann an, dieses Wahlsystem erstmal wieder aus der Versenkung zu holen. Das ist mehr oder weniger eine Webseite, wo sich dann jeder mit seinem FreeBSD-Account dann anmelden kann. Und dann kriegt jeder seine Zugangsdaten. Das ist einfach ein Target-Set-Skript über alle Home-Verzeichnisse auf unserem Entwicklungsserver. Also das ist nichts hochtrabend Geheimes, sondern es ist einfach ein Target-Set, das sich da einpackt. Ja, und dann kriegt jeder da seine Zugangskennung. Dann gibt es eine Werbungszeit, das heißt, Kandidaten können sich bewerben und dann gibt es, das ist nicht so wie in der Politik, wo dann jeder sofort anfängt, nach links und rechts zu hauen und zu stechen, sondern da sagt jeder, ja, ich habe vor, wieder zu kandidieren, ich möchte, dass in den nächsten 2 Jahren die und die Entwicklungsprojekte stattfinden oder die und die Architekturen in den Vordergrund rücken, ich möchte zum Beispiel mehr Community-Arbeit machen und solche Geschichten. Und diese Texte sind dann für alle Committer verfügbar. Und dann haben wir quasi 4 Wochen Zeit. Das ist so eine Zeit, die sich eingespielt hat, weil halt viele auch dann manchmal im Urlaub sind oder aus anderen Zeitzonen kommen. Also es ist nicht plötzlich so ein Tag Zeit zum Wählen und dann am nächsten Tag ist das Ergebnis da, sondern wir haben wirklich 4 Wochen Zeit, um bis zu 9 Stimmen, wir können auch weniger Stimmen vergeben, an diese Kandidaten, die sich da gemeldet haben, zu vergeben. Und irgendwann ist halt das Wahlsystem dann, schließt die Pforten und der Wahlleiter bekommt das Ergebnis raus. Und verkündet das Ergebnis natürlich auch intern und dann wird eben innerhalb von einer Woche das neue Core-Team ihr Amt annehmen. Und wenn es jetzt Stimmengleichheit gibt zwischen verschiedenen, kann ja sein, dass wir haben 7 Mitglieder gewählt und bei 2 gibt es halt Stimmengleichheit, dann dürfen diese 7 Core-Mitglieder bestimmen, wer von diesen beiden mit der Stimmengleichheit denn im neuen Core-Team sein darf. Das hat sich so aus der Erfahrung heraus gebildet. Das ist eigentlich relativ demokratisch, finde ich sehr gut, weil man dann sagen kann, ja, ich will jetzt auch mal neue Leute sehen oder ich will jemand anderes wieder das Recht geben, über das Projekt mitzubestimmen. Natürlich kann ich auch als Committer sehr viele Sachen machen, aber so das Generelle, die Richtung, wo es hingehen soll, das macht dann schon das Core-Team. Wie funktioniert das jetzt? Wie kann ich jetzt an dem Projekt beteiligt werden oder mitmachen? Das ist meistens so, dass jemand irgendwie positiv auffällt. Entweder schreibt er viele Bug-Reports, sehr gute, und schickt gleich Patches mit. oder ist irgendwie aktiv auf den Mailinglisten, weil er Leuten hilft oder sich da irgendwie einbringt. Google Summer of Code Studenten sind auch immer ein primäres Assimilationsziel. Das ist manchmal schwierig, weil die dann immer mit ihren Studien noch beschäftigt sind und dann wieder in der Versenkung verschwinden. Deswegen versuchen wir, die auch möglichst zu den Dev Summits mitzunehmen, damit die mal die Community von innen kennenlernen. Und viele von denen sind auch Wiederholungstäter, also die machen dann wieder bei Google Summer of Code mit und bleiben dann dadurch dem Projekt erhalten und später auch dann als echte Committer. So, dann nimmt ein Committer Kontakt auf. Das ist immer so, so nach dem Motto, der nervt mich jetzt mit seinen 500 Patches, die er schon geschickt hat. Den müssen wir jetzt mal bestrafen mit einem Commit-Bit, damit er das später selber machen kann. Und dafür sind die verschiedenen Teams zuständig. Also das Core-Team verteilt sozusagen diese Source-Commit-Bits. Dann gibt es ein Port-Management-Team, die den ganzen Port-Baum am Laufen halten und eben auch diese Ports-Bit vergeben können. Und für die Dokumentation ist eben das Documentation-Engineering-Team zuständig. Also ich mache als Committer einen Vorschlag, bitte gebt doch Person Y mit dieser E-Mail-Adresse Zugang. Er soll später mal mein Mentee werden und ich bringe ihm alles bei. Hauptsache, ich muss nicht mehr selber seine eigenen Patches committen. Das soll er in Zukunft selber machen können. Und wenn diese Teams einverstanden sind, dann beginnt eben eine Mentoring-Phase. Das heißt, ich nehme die Person an die Hand, wenn sie natürlich zustimmt und das Bit haben möchte, und zeige ihm mehr oder weniger alles, was nötig ist, um an dem Projekt teilzunehmen, welche Konventionen wir haben, auch Zugänge zu Servern, die nötig sind, oder bestimmte Vorgänge oder Workflows, die wir haben intern. Alles das wird den Leuten beigebracht. Das heißt, sie werden nicht ins kalte Wasser geworfen, sondern die werden wirklich begleitet und irgendwann dann auch freigelassen. Also es ist nicht so eine Einvernehmung, sondern dass wir die auch dann später wieder entlassen, weil sie später dann auch wieder eigene Mentoren haben. Das ist so ein Schneeballsystem. Ja, dann gibt es dazu die Foundation. Die Foundation ist eine im Jahr 2001 gegründete Stiftung in Boulder, Colorado. Damals gab es so ein bisschen Schwierigkeiten oder Rückfragen. Ja, was ist denn jetzt mit diesem FreeBSD-Trademark? Wer schützt das eigentlich? Oder was ist in dem Fall, wem gehört eigentlich die FreeBSD.org-Domain? Das muss eigentlich immer eine Person sein oder eine rechtliche Entität. Und aus diesem ganzen Ding ist so ein bisschen diese Foundation entstanden. Wir sammeln Spenden von Unternehmen und also dadurch, dass es eine gemeinnützige Organisation ist, müssen wir auch eine bestimmte Menge an Spenden von Privatpersonen zahlen, dass das nicht alles nur aus Firmen kommt. Und wir benutzen diese Spenden quasi, um Events zu organisieren oder NDAs auszuhandeln für Treiberentwicklung zum Beispiel, wo halt immer irgendwie eine legale Entität dahinter stehen muss und es nicht zwischen Entwickler und Firma laufen soll. Und natürlich auch dieser Schutz der Marke FreeBSD und das eingetragene Warenzeichen. Die Foundation ist unabhängig von dem Core-Team. Das heißt, die Foundation ist nicht das Projekt oder die Firma dahinter, sondern wir laufen eigentlich parallel zum Projekt und kriegen dann ab und zu mal Anfragen, ja, könnt ihr vielleicht dieses eine Entwicklungsprojekt, wo keiner sich wirklich drum kümmert, ein bisschen sponsern, dass sich da ein Entwickler hinsetzt für ein halbes Jahr und der dann trotzdem mit Geld sich da über Wasser halten kann. Das macht die Foundation mehr oder weniger. Also die unterstützt das Projekt, wo es nötig ist. Wir bezahlen zum Beispiel auch so für viele triviale Sachen. Das Core-Team ist ja aus verschiedenen Mitgliedern, auch in verschiedenen Ländern. Und wir zahlen teilweise die Telefonkonferenzgebühren für solche Sachen. Das sind relativ triviale Sachen, aber immer mit dem Fokus, dass das Projekt dadurch unterstützt wird. Es gibt einen Executive Director. Das ist so ein bisschen, ja, wie das halt nötig ist in diesem amerikanischen Gesetz für die Foundations. Board of Directors, da bin ich letztes Jahr mit reingewählt worden. Das ist ein komplettes Ehrenamt, das heißt, wir kriegen da kein Geld dafür. Man kann sich das ja mal bei anderen Foundations angucken, die haben ja auch offene Bücher, da kann man mal reingucken, was da manche Vorstandsmitglieder verdienen. Das ist dann teilweise, da schluckt man dann, wie wenig da an die Community zurückgegeben wird. Das ist bei uns nicht so, also wir kriegen da überhaupt kein Geld dafür, dass wir diese ehrenamtliche Tätigkeit machen als Board of Directors. Von manchen von diesem Geld, ich habe ja diese 1 Million Spenden erwähnt von dem dem WhatsApp-Owner. Mit dem Geld können wir halt verschiedene Sachen machen. Wir können Entwickler oder Angestellte bezahlen, für die wir natürlich auch dann die entsprechende Unterstützung leisten, wie zahnmedizinische Untersuchungen und solche Sachen. Das muss auch dann alles bezahlt werden, aber das sind Angestellte und die können wir dann nutzen, um bestimmte Entwicklungsprojekte voranzutreiben. Oder Marketing zum Beispiel. Das sind auch solche Geschichten. Wir unterstützen zum Beispiel Entwickler auch bei Travel Grants, wenn die sagen, oh, ich möchte gerne auf diese eine Konferenz, weil da halt, keine Ahnung, Multiprozessorsysteme besprochen werden und ich will da unbedingt hin, dann unterstützen wir die mit Flug- oder Hotelkosten. Oder wir handeln, wie gesagt, die NDAs aus für Treiberentwicklung, die wir sonst nicht bekommen würden. Oder halt auch rechtliche Unterstützung, ja, wenn es irgendwelche Streitigkeiten gibt. Ah, jetzt, perfekt. Okay, also, das ist so ein bisschen die Zusammenfassung. Wie gesagt, die Lizenz ist sehr offen. Dadurch ermöglicht es uns eben auch nicht nur OpenBSD, sondern auch D-Trace zu importieren oder auch andere interessante Projekte und ist weiterhin als Forschungsplattform bekannt oder auch Basis für andere kommerzielle Produkte. Und wir sind eigentlich sehr offen und freuen uns, wenn immer neue Leute dazukommen. Also sprecht mich gerne an. Und ja, gern mal ausprobieren, einfach mal installieren, Feedback geben, wo es Probleme gibt. Das ist, glaube ich, so der erste Kontakt, den man da aufbaut. Und das ist eigentlich ganz, ganz schön, wenn man da mal so ein bisschen auch ein anderes Unix-System sich mal anschaut. Wenn man sagt, ja, ich habe es mir angeguckt, aber es gefällt mir nicht oder mir gefällt mein anderes System besser, das ist auch okay. Aber ich finde, man sollte sich trotzdem mal nach links und rechts ein bisschen orientieren und sagen, oh, es gibt nicht nur System XY, sondern auch noch Z. Das ist meine E-Mail-Adresse und ich hoffe, wir können jetzt noch ein paar Fragen beantworten. Ich bin vielleicht ein bisschen außerhalb der Zeit, aber ich denke, ein paar Fragen kriegen wir noch hin. Ja. Ah, das kriegen wir hin. Gibt's Fragen? Zum System, zur Community, zu irgendwas, was ich erwähnt hatte oder nicht erwähnt hatte? Ich weiß, war ein bisschen viel. Da ist eine Frage.
Ja, hallo, also ich habe eine Frage. Ich bin ja schon auch programmiertechnisch interessiert, aber denke, in meinem Leben ist es wichtig, mich mit Sprachen auseinanderzusetzen, sei es Englisch oder Deutsch oder Polnisch, wie es gerade bei mir der Fall ist. Frage konkret, wie sieht es denn aus? Könnte ich mich auch für Dokumentationsarbeiten irgendwie mal nützlich machen? Wo wäre da ein Anlaufpunkt?
Das wäre super, wenn wir noch mehr Leute hätten im Dokumentationsprojekt. Ich habe ja die Zahlen vorhin genannt, das waren so unter 100. Je exotischer die Sprache, desto besser. Wir haben relativ wenige Übersetzer und die sind immer so ein bisschen hinterher mit dem aktuellen Stand zu übersetzen. Also da können wir gerne, wir haben auch mittlerweile ein GetText-basiertes Übersetzungssystem, das wir hoffentlich auch ein bisschen weiter öffnen wollen. Also gerne, super gerne. Also je mehr Leute da mitmachen, desto besser. Und für viele ist es auch ein Einstieg in das Projekt. Die sagen, oh, ich habe jetzt die Dokumentation gelesen, weil ich sie übersetzen muss und sind dadurch eigentlich so in die Kernel-Entwicklung abgedriftet, weil sie natürlich die ganzen Dokumente lesen mussten und dann auch gemerkt, ach, so funktioniert das. Ah, ja, das ist ja einfach, dann kann ich da auch ein bisschen mitmachen. Und sie sind dann mehr oder weniger aus dem Dokumentationsprojekt in das Entwicklungsprojekt oder in die Entwicklung abgedriftet. Die verlieren wir dann manchmal so ein bisschen, aber es ist auch ein Einstiegspunkt, durch die Hintertür über die Übersetzung da reinzukommen. Können wir nachher auch gerne nochmal uns unterhalten. Ja. Man kann die Maschine einschlafen lassen, aufwachen ist eine andere Geschichte. Die OpenBSD-Leute haben das mit ihren ThinkPads alle wunderbar hingekriegt, weil die Dinger auch selber nutzen. Wir sind da immer so ein bisschen hinten dran, würden das gerne weitermachen. Wir unterstützen viele Laptops. ACPI ist aber immer so ein Problem, das haben die Linux-Leute sicher auch, dass da entweder die Spezifikationen nicht offen sind oder man eben dann doch diesen letzten einen, dieses letzte eine Kernel-Modul nicht überreden kann, wieder mit aufzuwachen. Manchmal schlafen die Netzwerkkarten ein und kommen nicht wieder hoch oder der Bildschirm bleibt schwarz, wenn man wieder aufklappt. Das ist immer schwierig, wir sind aber weiterhin dran an dem Thema, weil natürlich auch viele Desktop-User danach fragen.
Und wer da Kenntnisse hat oder auch gerne Berichte schreiben kann von seinem spezifischen Notebook, die könnt ihr uns gerne schicken. Wir haben eine Laptop-Kompatibilitätsliste, wo wir auch auflisten, was alles funktioniert nach einem Wiederaufwachen oder welche Multimedia-Tasten nicht gehen oder so. Okay. Also ist, glaube ich, ähnlich bei Linux. Linux ist wahrscheinlich noch ein bisschen besser unterstützt. Das geht, ja. Das geht. Ja. Das ist schon möglich, ja. Nicht bei allen Systemen natürlich, aber so viele Systeme unter der Sonne, wie es gibt. Genau. Die ist da. Also wir haben ACPU-Unterstützung für viele Systeme. Bei manchen funktioniert es auch erstaunlich gut. Aber es gibt dann halt doch eine große Menge wieder, wo wir sagen, woran liegt's? Und es ist sehr schwierig zu debuggen, weil man halt immer auf und zuklappt oder suspendet und das Debugging ist an der Stelle sehr, sehr schwierig. Wenn ACPI ein bisschen bessere Unterstützung hätte oder mehr offenere Specs hätte, dann wäre das sicher generell durch die ganzen Unix-Systeme besser unterstützt. Ja. Die Bugs sind natürlich auch immer schön. Die sind dann halt nur für ein bestimmtes System dann da. Und dann gibt es eine große Ausnahmenliste. Und das ist halt dann immer auch verschiedene Hersteller oder Chips, wo man gar nicht denkt, dass die da drin sind. Und das ist halt ein großes Problem, aber es ist auf jeden Fall in den letzten Jahren besser geworden, weil halt viele Leute auch das haben möchten und dann auch ein Druck da ist von unserer Seite, das umzusetzen. Da ist noch eine letzte Frage.
Gleichen sich eigentlich die Kernel-Entwickler von FreeBSD mit den Mac OS X-Leuten?
Es ist nicht so, dass wir jetzt wöchentliche Meetings hätten. Es gibt ab und zu mal einen seltenen Commit auf der Mailingliste oder wo die Leute dann committen. Es gibt Leute, die zu Apple gegangen sind und denen wir nie wieder was von denen gehört haben oder die vielleicht mal auf einer Konferenz vorbeischauen, aber die sagen, ja Leute, wir können uns leider nicht mit euch unterhalten, so detailliert, wie wir es gerne möchten. Manche von denen kommen aber auch wieder. Das ist immer so ein bisschen, ja, die werden dann von der Firma geschluckt, nicht nur Apple, es sind auch andere. Aber es gibt auch viele Firmen, die da offen sind. Von Apple kriegen wir teilweise Features zurück, wie Management von diesem Kernel Clock Things. Also es ist sehr selten, aber ab und zu sagt halt Apple, wir werfen mal was über die Mauer. Ja. Genau, ja. Richtig, ja. Ja. Also, es ist selten, aber es kommt oft und zu mal davor und umso mehr freuen wir uns natürlich. Wir haben einen ehemaligen Manager, der ursprünglich das FreeBSD-Projekt mitgegründet hat. Der ist lange Jahre bei Apple Manager gewesen, ist jetzt vor ein paar Jahren wieder zurückgekommen zu iX Systems und Jordan Hubbard ist der Name. Und der hat mehr oder weniger auch so ein bisschen diese Apple-Philosophie noch verinnerlicht oder kennt auch deren interne Systemstrukturen, soweit er das natürlich nennen darf. Aber der hat uns auch so ein bisschen diese Welt von Apple oder deren Sichtweise eröffnet. Und da sagen wir halt, ja klar, die können natürlich nicht so viel rausgeben, weil das auch natürlich deren Cash-Cow ist. Aber an der Stelle, wir sind immer froh über verschiedene Firmen, die sich beteiligen. Und je mehr, desto besser. Und durch die BSD-Lizenz, wie gesagt, sie müssen es nicht rausgeben, ihre geheimen Entwicklungen, aber es ist für viele Firmen einfacher, mit einer aktuellen Entwicklung mitzuhalten, die wir betreiben, anstatt immer von die Version von 5 Jahren, die sie damals importiert haben, versuchen nachzuziehen. Das ist viel höherer Aufwand. Ja. Okay, herzlichen Dank. Wenn noch Fragen sind, schreibt mir gerne E-Mail und vielen Dank auch an die Chemnitzer Linux-Tage und die Organisation. Freut mich immer sehr. Letztes Wort von der Orga.
Ja, vielen Dank fürs dabei sein. Es sind ja doch einige Leute seit heute Morgen dabei. Vielleicht auch mit Pausen. Erstmal vielen Dank und dann, ja, guten Nachhauseweg.